Stefan Haslinger. Er wird uns was über das Fediverse erzählen. Bühne gehört dir.
Danke für die Vorschusslorbeeren. Mein Name ist Stefan Haslinger, ich bin Softwareentwickler. Alles hier rund um diesen Talk ist irgendwie Open Source, quelloffen oder sonst irgendwie frei zugänglich. Deswegen habe ich da so einen komischen Barcode in der Hand. Da gibt es die Slides. Die gibt es dann natürlich auch wieder im Talk ein bisschen später. Und ich möchte euch ein bisschen was über das Fediverse erzählen. Mit dem habe ich mich bis vor nicht allzu langer Zeit eigentlich so gut wie gar nicht beschäftigt. Das hat existiert, das habe ich gewusst, aber wirklich mich darum gekümmert habe ich nicht. Ich habe den Titel genannt, ursprünglich bei Anhalter durch das Fediverse, so ein bisschen mit als Anspielung als bei Anhalter durch die Galaxis, weil Fediverse ist ja Federated Universe, nicht? Also wenn es durch das ganze Universum geht. Und dann der Untertitel dort ist ja eine Trilogie in vier Teilen war es am Anfang. Und ich habe aber den Talk dann doch geändert auf ein Drama in vier Teilen. Ich werde darauf zu sprechen zu kommen. Und um was geht es eigentlich mit diesem Fediverse? Es wäre die Möglichkeit, die zentralen Dienste, die wir so verwenden, Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, you name it, all die, ersetzen zu können durch föderierte Dienste, also Dienste, die verteilt laufen und von uns selbst, von der Community oder von Freiwilligen oder von jedem Einzelnen, jeder Einzelnen selbst betrieben werden. Das würde dieses Fediverse versprechen. Ich habe die Slides nicht mit Links befüllt, jetzt, falls ihr euch wundert, sondern die Links gibt es dann quasi als Linkliste ganz am Schluss, da kann man sich dann gemütlicher durchklicken, habe ich mir gedacht. Ja, ich habe mich schon vorgestellt, mein Name ist Stefan Haslinger, ich bin Softwareentwickler, ich war mal Lehrer, aber das ist lange her und ich muss auch gleich sagen, ich bin Podcast-süchtig. Sowohl was das Hören angeht, als auch das Produzieren. Das hat in weiterer Folge dann auch noch eine Bedeutung, nämlich ich möchte das Fediverse für das Thema Podcasts ein bisschen weiterverwenden. Wer mehr von mir wissen will, weil ich finde, das ist sonst gar nicht so relevant für den Talk, kann das mit dem oberen Barcode machen und findet da ein bisschen ein genaueres Profil. Wie gesagt, die Slides gibt es mit dem unteren Barcode oder mit dem, den ich vorher ins Bild gehalten habe. Und wer nicht so sehr diese Slides haben will, da nicht eine Webseite, sondern lieber ein PDF haben will, auch das gibt es, ist da auch verlinkt. Aber gehen wir in Medias Res. Ich habe versprochen, es gibt vier Teile, so wird es sein. Teil 1 ist so ein bisschen die Geschichte. Ich habe gesagt, vom Urknall bis 2018, was hat sich da getan in den letzten 10 Jahren? So lange gibt es das nämlich schon, 2008 bis 2018. Kapitel 2 wird dann sein, was tut sich da in dem Fediverse, Protokolle, Dienste und das Thema Privacy. Wir sind hier auf der Privacy Week. Punkt 3 ist ein bisschen hands-on. Wie kann man sich so einen Dienst selber installieren? Ist das viel Aufwand? Ist das viel Verantwortung, die man sich da eintritt? Ist das vollkommen out of scope? Wie schaut das aus? Ich mache das am Beispiel Pleroma. Das ist ein Konkurrent zu Mastodon. Ich werde dann auch erläutern, warum ich Pleroma nehme. Und Punkt 4 wäre ganz radikal für die, die noch nicht einmal mit dem Betrieb von so Zeug genug haben, sondern die da auch selber was entwickeln wollen, wie man einfache Dienste gegen dieses Fediverse vielleicht entwickeln kann, wie viel Aufwand sowas ist, in wie viel man sich da einlesen und einlernen muss. Also es fängt ganz harmlos mit Geschichte an, es geht dann im zweiten Teil um die User, im dritten Teil um die, die sich vielleicht trauen, sogar was zu administrieren, aber vielleicht bleiben sie doch lieber User, also das könnte für die beiden Gruppen interessant sein und der vierte Teil ist dann so ein bisschen Hardcore. Wird aber nicht so schlimm. Keine Angst, es kommt keine einzige Zeile Code vor. So wie es in der Mathematik immer heißt, mit jeder Zeile Code halbiert man die Zuhörerinnen und Zuhörer, mit jeder Formel, so heißt es beim Programmieren, mit jeder Zeile Code, aber im Anhang gibt es JSON Responses, wer das haben will. So. Jetzt würde ich gleich mit Teil 1 starten und möchte einladen, auch Fragen zu stellen. Wenn irgendwas da aufkommt, wozu ihr Fragen stellen möchtet, bitte ruhig gleich, kurz die Hand heben. Wir haben Mikros, habe ich gesehen, im Raum. Im Worst Case kann ich auch die Frage wiederholen, wäre auch kein Problem. Also wir können das durchaus interaktiv machen. Ich habe fast eine Stunde insgesamt Zeit gehabt, jetzt ist schon fast eine Viertelstunde vorbei, aber es geht sich trotzdem leicht aus. Also traut euch und stellt einfach Fragen. Wer das trotzdem nicht so gerne hier macht, Einladung auch, mich im Nachhinein zu kontaktieren. Es gibt dann am Schluss die entsprechenden Adressen und Links. Also das ist auch durchaus gerne gesehen. So, wann ist das losgegangen? Das Ganze 2008 in etwa. Ein gewisser Evan Podromo, vielleicht habt ihr von dem schon einmal gehört, hat einen Service programmiert und ins Web gestellt mit Namen Identica. Identi.ca war der URL. Und dieses Service hat im Laufe der Zeit unterschiedlichste Namen angenommen. Das gibt es im Prinzip noch immer. Und das war so das erste Mal etwas, das man heute zum Fediverse dazuzählt. Es gab dann kurzfristig so einen Begriff Control Yourself, das war fast der Firmenstruktur. Dann hieß es eine Zeit lang Laconica. 2009 wurde es dann StatusNet genannt und komplett neu geschrieben, PHP. 2013 Pump.io. Und dann ist schlussendlich wieder in einer anderen Implementierung eigentlich New Social draus geworden. Das kennt man vielleicht ein bisschen eher. Also das Ding hat sich im Laufe der Zeit immer wieder weiterentwickelt. Und das, was als Identica Service nach außen zur Verfügung gestellt worden ist, hat intern hinten eigentlich immer wieder unterschiedliche Software-Stacks am Laufen gehabt. Was eigentlich auch eine ganz interessante, lustige Geschichte ist. Sowas kenne ich eigentlich sonst von kaum anderen Projekten. Dieser Evan Podromo, das ist ein recht interessanter Typ, der hat auch ganz andere Projekte ins Leben gerufen. Ich habe eine Webseite von ihm vor kurzem erst verwendet, wo ich ins Ausland gefahren bin und geschaut habe, was tut denn sich so in der Stadt? Wikitravel, auch ein nettes Projekt, hat er ins Leben gerufen, 2003 schon. Dann eine AI-Firma hat er namens Fuzzy AI, also der macht einiges recht lustiges und spannendes Zeug. Ich habe damals tatsächlich von dem Identica gehört, dass es da ein paar Linux-Nerds gibt. Ich bin also einer von diesen Linuxern und habe einen Podcast namens Linux Outlaws damals gehört. Und da wurde von diesem Identica und StatusNet berichtet. Ich habe mir das kurz einmal angeschaut und mir gedacht, naja, das ist eh Twitter eigentlich. Warum soll ich das verwenden, wenn ich Twitter eigentlich kaum verwende, und habe das wieder ad acta gelegt. Also für mich war das damals so ein interessant, schön freie Software ist hübsch, aber ob sich da wirklich was tun wird, werden wir uns anschauen. Also der Eindruck für mich damals war, das ist im Prinzip Twitter noch einmal. Ich würde sagen, mittlerweile, es geht ein bisschen weiter, die Geschichte auch da rund um das GNU Social. Es sind nicht nur so ganz kurze Nachrichten, auch durchaus längere. Also wenn wir es wieder in den großen Services sagen wollen, ist es vielleicht irgendwo zwischen Twitter und Facebook angesiedelt oder zwischen Twitter und WordPress, so in die Richtung. Wir springen 8 Jahre weiter. Da hatten sich zwar ein paar andere Sachen auch getan, aber das ist das nächste große, von dem wahrscheinlich die meisten von euch schon gehört haben. Das ist Mastodon. Da ist eine neue Software geschrieben worden von einem ostdeutschen Entwickler. Der hat auch so einen Microblogging-Service entwickelt, also im Prinzip wieder einen Konkurrenten zu Twitter und Co. und natürlich auch zu dem Identica von vorher. Und zwar hat er das in Ruby und Rails geschrieben. Und das hat mich schon deswegen interessiert, weil ich lange Jahre selber Ruby und Rails Entwickler war. Also habe ich mir das Ding angeschaut und dachte, interessant. Das ist einmal eine Software in einem Stack, den du kannst. Das schaust du jetzt ein bisschen an. Und dann habe ich mir angeschaut, was man da so alles braucht zum Installieren. Da braucht man einen Webserver dafür, na klar, Nginx. Da braucht man so einen Key-Value-Store namens Redis und Redux und Node.js. Das ist was mit JavaScript am Server und Yarn als Package-Manager. Für die Bilder braucht man ImageMagick und für die Videos FFmpeg und ein paar andere Bibliotheken. Natürlich braucht man Datenbank, das PostgreSQL. Man will Zertifikate haben, HTTPS soll das Ganze ja natürlich laufen, also SSL-Zertifikate, Let's Encrypt. Und damit es wirklich vollständig durchsuchbar ist, in letzter Zeit braucht man dann auch noch dazu Elasticsearch. Ich habe mir das angeschaut. Installationsempfehlung war in irgendeiner Anleitung, die ich gesehen habe, das Ganze dann auch noch unter Docker zum Laufen zu kriegen. Und ich habe mir nur gedacht, was bitte ein Zombie? So viele Komponenten auf einmal, das will ich mir nicht einmal als Entwickler und nicht einmal als Administrator eigentlich antun und habe eigentlich relativ schnell wieder die Finger davon gelassen. Ich habe mir auf mastodon.social damals einen Account geklickt, um ein bisschen damit zu spielen. Also das ist ein Service, das betrieben wird, öffentlich, und habe damit ein bisschen experimentiert, habe geschaut, wie viele Leute sind dort, die ich kenne, aber habe es damit eigentlich wieder bleiben lassen. Mittlerweile war er recht intensiver.
Mein Headset ist ausgefallen, wenn du das Mikro verwenden könntest.
So, wie schaut das aus? Das ist fast zu laut. Passt so noch? Okay, machen wir es so. Also mit Elixir und Phoenix. Und das hat mich eben interessiert, weil das jetzt genau mein Stack eigentlich war, mit dem ich da gearbeitet habe. Hat deutlich weniger externe Abhängigkeiten, wenn ihr euch an die Liste von eben vorher erinnert. Jetzt ist es nur mehr Nginx, der Webserver, jetzt ist es Postgres, die Datenbank und jetzt ist es Let's Encrypt für die Zertifikate und das war's. Und dann habe ich auch noch gelesen dazu, das Zeug ist auch angeblich extrem ressourcenschonend. Das soll sogar auf einem Raspberry Pi laufen. Es ist wieder so ein Microblogging, also wieder so ein Twitter-Konkurrent. Allerdings war ich relativ ausgelastet mit Arbeit und habe eigentlich auch sonst noch genug Hobbys gehabt. Ich habe es nicht installiert. Ich habe mir nur kurz die Webseite genau angeschaut und gedacht, das ist jetzt am ehesten das, mit dem ich arbeiten würde. Und dann im heurigen Jahr hat es mich irgendwie gepackt. Das lag daran, dass es auch mehr durch die Social-Media-Kanäle gegangen ist, dieses Fediverse. Mastodon vor allem hat doch ein bisschen mehr heuer erzeugt, so im Juni, rund um den Juni. Vor allem da Twitter einiges an der API geändert hat und damit ein paar Twitter-Apps quasi kaputt gegangen sind. Und darum haben sich dann die Entwickler Alternativen teilweise gesucht und auch manche Leute einfach Alternativen gesucht, weil denen hat dann sozusagen das proprietäre Twitter gereicht, dass die mit dem Service machen können, was sie wollen. Es gab auch immer wieder Themen rund um User, die geblockt worden sind oder nicht geblockt worden sind, je nachdem, welche Einstellungen man zu dem Thema hat, was dieser User oder die Userin gerade gemacht hat oder eben unterlassen hat zu machen. Also das war so eine Geschichte damals schon, jetzt im Juni. Und da habe ich mir es dann auch genauer überlegt, was würde mir das eigentlich bringen jetzt im Vergleich zu Twitter? Jetzt abgesehen davon, dass ich wahrscheinlich weniger Leute dort wiederfinde, weil noch nicht alle migriert sind, so bekannt ist das Ganze ja noch nicht wirklich, würde es mir irgendwelche Vorteile bringen? Und dazu habe ich mir das Protokoll angeschaut, das da dahinter läuft. Das nennt sich ActivityPub. Und dieses Protokoll ist relativ offen gestaltet. Das heißt, man könnte mit diesem Protokoll theoretisch im Prinzip alles machen, was man will. Und ich habe dann über einen Use Case nachgedacht, der mir schon seit einigen Jahren im Magen liegt oder der im Hinterkopf bei mir herumgeistert. Ich entwickle, jetzt bin ich wieder kurz beim Thema Podcasting, ich bin ja so der Podcast-Nerd. Rund um das Thema Podcast ist eigentlich ein ziemliches Drama, was das Feedback angeht. Wir verwenden alles Mögliche an Kraut und Rüben für Feedback. Wir verwenden Twitter, wir verwenden E-Mails, wir verwenden Webformulare, wir verwenden iTunes, manche Leute rufen mich an. Also es ist ein Riesenmess, was es da so gibt. Diese Kanäle laufen komplett divergent auseinander. Man muss eigentlich immer auf der Webseite schauen, wie hätten es denn gerade die Podcasterinnen und Podcaster, dass man mit ihnen in Kontakt tritt. Wollen sie das überhaupt? Das wäre doch echt hübsch, wenn ich, während ich einen Podcast höre auf meinem Smartphone, wenn mir da gerade was in den Kopf kommt, wenn ich da aufs Knöpfchen Feedback drücken könnte, spreche das ein und dann macht diese App quasi Magic, nimmt diesen Kommentar auf und sorgt dafür, dass der Kommentar dorthin kommt, wo er hin soll, wo auch immer das ist. Und diesen Use Case, da habe ich mich dann relativ lange damit auseinandergesetzt, den könnte man mit diesem ActivityPub realisieren, weil man das Protokoll erweitern kann. Wie das dann im Hintergrund ausschaut, da erzähle ich vielleicht am Schluss noch ein bisschen was dazu. Aber im Prinzip diese Option, ich kann mit dem Service was machen, wofür es überhaupt nicht gebaut worden ist. Das hat mit Feedback und Podcasts gar nichts zu tun. Das ist eigentlich ein Microblogging-Service, das Mastodon und das Pleroma. Aber dass das Protokoll so offen ist, das ist echt ein interessantes Feature für mich. Und da habe ich in einem anderen Workshop auch schon dazu ein bisschen was gearbeitet. Also das ist so ein Side-Projekt, so im Nebenbei. Aber eben nichtsdestotrotz, das ganze Thema hat mich mehr interessiert und umso mehr habe ich mir das angeschaut. Und so dann auch im Zuge hier für diese Konferenz mich ein bisschen darauf vorbereitet. Und jetzt kommen wir schon so ein bisschen zum Punkt Drama. Ich habe gesagt, das ist ein bisschen ein Drama rund um dieses Fediverse. Wie schaut es denn aus mit den Userzahlen? Wir haben relativ genaue Statistiken, weil diesmal gibt es keine Firmen, die Sachen am liebsten unter den Teppich halten oder die irgendwas extrem übertreiben, weil sie es für Werbungszahlen brauchen. Und man kann von den meisten Servern auslesen, wie viele User sie haben. Einfach nur, wie viele User hast du? Da gibt das als Antwort entsprechend zurück. Und die meisten der Server sprechen auch miteinander oder registrieren sich auf Drittservices oder registrieren sich untereinander, sodass dieses Netz relativ gut bekannt ist, was es da an Servern gibt in dem Fediverse. Und daher wissen wir eben auch wirklich ungefähr, wie viele User wir in diesem Fediverse haben. Und wenn wir uns das anschauen, da haben wir die Zeitskala etwa von Ende 2017 bis Oktober 2018. Und auf der vertikalen Skala haben wir hier die 2 Millionen. Das heißt, wir sind hier in der Größenordnung die 2 Millionen sind etwa hier, da fehlt das Strichel. Das heißt, wir sind hier irgendwo bei einer Dreiviertelmillion und im Juni, das war der Zeitpunkt, wo ich gesagt habe, da gab es plötzlich das Thema Mastodon in den Medien, wo diese Twitter-Geschichte war mit der API, da ist auf einmal die Anzahl einmal raufgegangen, dann gab es noch einmal eine kleine Steigerung und wir stehen jetzt bei etwas über 2 Millionen, also so rund 2,1 Millionen in etwa. An Usern. Also das ist natürlich noch ein ziemliches Drama. Daher meine Aufforderung an euch, organisiert euch alle Accounts. Mich würde jetzt so spaßeshalber interessieren, wer hat einen Account im Fediverse, also Mastodon, Pleroma und so weiter? Ja, das ist nicht einmal ein Drittel hier von der Belegschaft. Also auch eine spannende Geschichte. Da gibt es noch Potenzial und da kommt auch später noch was auf euch zu. Interessanter Side-Fact, auf dem Server, der steht auch öffentlich da mit diesen Statistiken, steht auch hinten in der Linkliste wieder drin, gibt es auch nur die Anzahl der Instanzen. Und das ist recht spannend, während die Userzahlen ja da eigentlich doch auch im Nachhinein immer noch leicht ansteigen, die Anzahl der Instanzen ist runtergegangen am Schluss wieder. Das heißt, man sieht nach dem Sprung nach oben, wo sich viele interessiert haben, manche sind leider auch wieder von dannen gewankt und haben die Server nicht weiter betrieben, aber es gibt eigentlich genug Server. Ihr werdet dann da auch ein bisschen noch Zahlen sehen. So, das war das Kapitel Geschichte und jetzt geht es sozusagen darum, was ist der aktuelle Status, was gibt es denn da eigentlich so alles? Dienste, Protokolle und Privacy habe ich das Kapitel genannt. Ja, was heißt denn dieses Fediverse eigentlich? Nicht? Wie recherchiert man sowas? Wie immer, man fängt bei Wikipedia an, den englischen Wikipedia-Artikel. Der erste Satz ist, it's a portmanteau oder portmanteau, wie sie es aussprechen auf Englisch, aus Federation und Universe. Der zweite Schritt war, auf den Link zu klicken und schauen, was heißt denn das eigentlich? Also ein Kofferwort ist das, ein zusammengesetztes Wort. By the way, der Artikel Kofferwort und wie dieser Ausdruck entstanden ist, ist auch eine lustige Geschichte. Es ist nämlich noch relativ jung, das englische Wort da dazu. Also es ist einfach nur der Zusammenzug aufs Federation und Universe. Was bedeutet Föderierung? Föderierung bedeutet, dass der Service nicht zentral läuft an einer Stelle, auf einem Server oder auf einer Serverfarm, sondern auf vielen Servern, auf vielen Stellen im Internet. Und diese Services, diese Rechner sprechen alle miteinander. Das ist die Federation da dahinter. Dann kommt immer wieder der Ausdruck vor Dienst. Was ist ein Dienst? Also ich würde es jetzt so deklarieren, alles, was bleiben wir bei dem Beispiel Mastodon, weil es das bekannteste ist. Alles, was mit Mastodon sprechen kann, würde ich als einen Dienst zusammenzählen. Also für mich gehört Pleroma eigentlich zum gleichen Dienst, weil es nur eine andere Software ist, die das gleiche Protokoll spricht oder die gleiche Art von Daten halten kann. Da lässt sich ein bisschen drüber streiten, da findet man unterschiedliche Dinge, aber so würde ich das deklarieren. Was ist eine Instanz? Eine Instanz ist ein laufender Server mit so einer Mastodon, jetzt verwende ich wieder das Wort selbst, ist schlecht, Instanz, also mit einmal Mastodon drauflaufend oder einmal Pleroma drauflaufend, das ist eine Instanz. So. Und dann kommt immer wieder in dem Kontext das Wort Protokoll. Was bedeutet das hier an dieser Stelle? Naja, wenn man sich das überlegt, man betreibt ja nicht als User einen Server, sondern man hat auf dem Smartphone das Ding meistens drauf oder man hat eine Webseite, die man aufruft im Browser. Diese Webseite ruft man im Browser auf, die spricht mit dem Server in einem gewissen Protokoll, typischerweise HTTP, HTTPS, beziehungsweise in diesem HTTP oder auf diesem HTTP aufsetzend ist noch eine dedizierte Sprache, wie die miteinander reden. Und das Protokoll, das da abläuft, nennt sich, ich nenne jetzt gleich das neuere, ActivityPub. Das habe ich zuerst auch schon einmal erwähnt. Also das ist eine Art, wie der Client die App am Smartphone mit dem Server spricht und dann auch der Server weiter mit anderen Servern spricht. Die sprechen auch ActivityPub. Also da gibt es einen Standard, der ist mittlerweile ein W3C-Standard, den kann man dort lesen. Der ist übrigens überraschend lesbar. Also das ist nicht so wie ein TCP-Standard, das Redbook, das habe ich mir einmal gelesen, das ist selbst als Techniker noch grausam, sondern das ist ein Standard, den kann man eigentlich flüssig runterlesen. Und dann denkt man sich, puh, das war's schon. Habe ich mir gedacht und das hat mich dann auf die Idee gebracht, auch hier den Talk zu machen und ein bisschen Software dazu zu schreiben, weil wenn ich den Standard schon so locker lesen kann, dann kann das ja eigentlich nicht so schwer sein. Also wer mal Lust hat, sich so einen Webstandard anzuschauen, das ist wahrscheinlich der am besten lesbare, zumindest von denen, die ich so kenne, das ActivityPub, ist auch am Schluss verlinkt dann. Ja,
Spannende Frage natürlich im Rahmen der Privacy Week. Hilft mir dieses Fediverse, meine Privatsphäre zu wahren? Da reden wir später drüber. Einen Vergleich bringe ich noch, weil ich auch schon immer wieder gefragt worden, was hat es damit auf sich? Es ist wie jeder Vergleich immer nur so ein bisschen hinkend und schlecht, aber es ist irgendwie sowas wie Twitter und E-Mail in einem. Hä? Wenn ihr überlegt, wie ist das bei euch mit dem E-Mail? Dafür braucht ihr eine E-Mail-Adresse, sonst könnt ihr ja kein E-Mail schreiben. Gut, wie kommt ihr zu einer E-Mail-Adresse? Dafür braucht ihr einen Service-Provider. Also entweder kriegt man das mit dem Internetzugang mit oder man klickt sich die bei, sagen wir es halt, Google, Microsoft, GMX, wer auch immer, irgend so ein Provider. Oder, das machen zwar die wenigsten, aber das ist auch eine legitime Option, man kann sich selber auch einen Mail-Server installieren und den betreiben. Und das ist genau die Parallele zum Fediverse. Man kann sich selber einen Server installieren oder man sucht sich einen Provider. Ja, es gibt auch Firmen, die solche Instanzen betreiben, bei denen man sich einen Account klicken kann. Dann ist wieder die Frage, will ich das tun? Jetzt sind wir wieder beim Kapitel Privacy. Aber es gibt auch sehr viele andere Communities über die ganze Welt verstreut mit sehr unterschiedlichen Interessen, die solche Services betreiben. Daher der Vergleich, so ein bisschen ist es Twitter von Seiten her von diesen Kurznachrichten. Also wir sind da zwar nicht restriktiert, wie es Twitter am Anfang war mit 140, jetzt 255 Zeichen. Üblicherweise ist eher 500. Es gibt aber auch Instanzen, die einfach mehr zulassen. Und die, auf der anderen Seite das mit den E-Mails, mit jeder kann im Prinzip einen Server betreiben, man braucht eine Adresse auf einen Server, um dann mit allen anderen kommunizieren zu können. Okay, Projekte, was gibt es denn da? Also ich habe schon ein paar genannt, das größte, die sind geordnet nach der Userzahl und nach der Serveranzahl, die es so gibt, ist das Mastodon mit derzeit etwa 1350 Servern und 1,5 Millionen. Also ihr habt es gesehen, von den etwas über 2 Millionen Usern sind 1,5 Millionen auf Mastodon. Also das ist das große zentrale Service in dieser Liste. Das ist eine Liste, die das Fediverse versucht zu capturen, aber manche Services fehlen auch da drinnen. Aber trotzdem kriegt man ein bisschen einen Überblick. Diaspora hat man vielleicht auch schon gehört, das war oder ist eigentlich sowas ähnliches wie Facebook, auch wieder offene Software und so weiter, mit immerhin 194 Servern und mehr als 500.000, fast 2/3 Million User. Und das dritte ist das Pleroma in Konkurrenz zum Mastodon, da komme ich dann wieder darauf zu sprechen, 120 Instanzen und 2.100 User, also deutlich kleiner. Weitere Services, Friendica, ist auch so Netzwerkgeschichte, Hubzilla, geht so in Richtung Blogging mehr. PeerTube könnte interessant sein, das klingt so ein bisschen nach YouTube, nicht unbegründet, das ist im Prinzip sowas wie YouTube, nur federated. Also auch wieder die Idee, man hostet sich seine eigenen Videos selbst und federiert die dann mit anderen Servern. PixelFed wäre ein Service, das ist dann noch relativ klein. Da geht es gerade ein bisschen ab, auch im Internet, weil die haben gerade ein neues Release rausgebracht. Da geht es darum, die eigenen Bilder zu sharen. Was wäre das als entsprechende Service? Wohl Instagram. Das würde gerne Instagram ersetzen. Ja, das sind so diese Dienste und Plattformen. Ein bisschen ein Zwist gibt es, ob man OwnCloud nicht eigentlich auch dazu zählen sollte. In manchen Aufzählungen ist es dabei. Mögt ihr euch vielleicht denken, also OwnCloud und NextCloud, vielleicht schon gehört, nicht, wo man sich seine eigenen Daten, Private Cloud, seine eigenen Daten hosten lassen kann, eigenen Kalender auch und solche Sachen. Aber wo ist jetzt Föderierung? Ich habe eine OwnCloud-Instanz am Laufen, also eigentlich ein NextCloud, und mir war, bis ich den Talk vorbereitet habe, nicht bewusst, dass das föderieren kann, das Ding. Man kann einem anderen User einer anderen Instanz einen Link schicken und auf die Art und Weise Dokumente freigeben, sodass sie in der anderen Instanz des anderen Users richtig erscheinen. Also da gibt es echt eine Föderierungskomponente. Muss ich zugeben, habe ich nicht mitgekriegt bisher. Ja, die anderen, da habe ich schon drüber geredet, für Audio-Sharing gibt es auch eine eigene Plattform, Funkwhale, da gibt es glaube ich bisher 4 Instanzen dazu, also das ist echt noch eine ganz kleine Geschichte, aber nette Sache, es gibt einen Podcast dazu, mittlerweile gibt es nämlich, Tippfehler, es gibt einen Fediverse-Podcast miteinander, der genau eine Episode hat, nämlich zu Funkwhale, ist ein französischer Entwickler, sehr nette Podcast-Episode, wo man so ein bisschen auch hinter die Kulissen blicken kann, was bringt einen Menschen dazu, sich das anzutun, eine Software neu zu schreiben, schreiben, wo es im Prinzip noch keinen echten Markt dafür gibt. Nicht? Wer will wirklich SoundCloud privat ersetzen? Nicht? Das wäre so der Ansatz. Also doch ein bisschen mutige Geschichte, aber cooler Entwickler, cooler Podcast, kann ich nur empfehlen. Insgesamt sind auf Wikipedia 29 solche Plattformen zurzeit gelistet. Protokolle haben wir schon ein bisschen geredet, da gibt es auch mehr als 10. Und da kommen wir schon in das nächste Problem. Damit zwei Services miteinander reden können, müssen sie wenigstens ein gemeinsames Protokoll sprechen. Es gibt eines, das sprechen fast alle. Großartig, Webfinger. Webfinger kann allerdings nicht viel mehr als zu schauen zur Adresse sowieso, gibt es da einen User. Also das ist eigentlich nicht das Protokoll, das uns da wie viel weiterbringt. Das nächste Protokoll, das weit verbreitet ist, ist dieses ActivityPub und das mit zwei anderen Protokollen zusammen das Zentrale ist für und die ältere Version dazu, OSTATUS, die sieht man dann auch gleich noch in der Statistik, die zentralen Protokolle sind für Mastodon und Pleroma. WebDAV kennt ihr vielleicht von Kalendern, WebCal, WebDAV und auch Webseiten fürs Hochladen, das ist auch so ein Protokoll. Diaspora hat sein eigenes Protokoll, XMPP wird eigentlich auch dazu gezählt. Mir ist vollkommen klar, dass man hier nichts lesen kann. Mir geht es nämlich eher um die Farben und um den Farbeindruck, den es hier auf dieser Folie gibt. Nämlich, ihr habt vertikal die Liste der Services und horizontal die Liste der Protokolle. Und ihr hättet jetzt gerne überall grün, weil dann könnten alle mit allen sprechen. Und es gibt eigentlich nur eines, das fast komplett grün ist, das ist das Webfinger, das wir nicht wirklich brauchen können. Und die erste Spalte ist auch ganz gut, das ist das ActivityPub. Alle anderen sind halt relativ dünn besiedelt in dieser Matrix. Und ihr könnt euch vorstellen, es wäre viel Aufwand, wenn alle Protokolle implementieren würden. Also am schicksten wäre, würden sich alle auf dieses ActivityPub einigen. Es ist ein offener Standard, es ist ein W3C-Standard. Wäre eigentlich cool. Auch ein bisschen Statistik hier. OSTATUS, das ist der Vorgänger von ActivityPub, den sprechen fast alle Knoten, nämlich auch die alten. ActivityPub sprechen noch nicht alle, die alten eben nicht mehr, eben noch nicht. Diaspora doch auch einige Knoten und dann gibt es noch einige andere kleinere Protokolle. Aber das Wesentliche ist eigentlich das ActivityPub und das ist so die große Hoffnung im Fediverse für mich, dieses Protokoll. Und jetzt, wie schaut es mit Privacy aus? Habe ich lang genug hinausgezögert, Privacy Week und noch immer nichts gescheit über Privacy gesprochen? Es gibt keine Ende-zu-Ende-Verschlüsselung von den Nachrichten. Das ist eigentlich eine tragische Geschichte. Immerhin, Transportverschlüsselung ist de facto Standard. Also in HTTPS eingepacktes ActivityPub, das ist immerhin de facto der Standard. Aber es hält niemanden ab, eine Instanz zu betreiben, die nicht hinter HTTPS läuft. Und die meisten Clients zeigen das nicht einmal an, muss man sagen, wenn es nur unter HTTP läuft. Nächster Haken. Die Moderatoren können alles lesen. Also der Moderator ist der Admin auf dem Server. Der kann alle Nachrichten lesen, die auf diesem Server laufen. Aber immerhin, wir können uns jetzt folgendes Szenario ausdenken. Angenommen, wir zwei, ich zeige jetzt auf irgendwem im Publikum, den ich überhaupt nicht kenne, hallo, angenommen, wir zwei wollen private Nachrichten austauschen. Angenommen, ich betreibe meinen eigenen Server und angenommen, du betreibst deinen eigenen Server, dann ist für die Kommunikation zwischen uns, für eine Direktnachricht, nur notwendig, dass mein Client mit meinem Server spricht, mein Server spricht mit deinem Server und dein Server spricht mit deinem Client. Alles da drinnen ist immerhin HTTPS verschlüsselt, also wenigstens transportverschlüsselt. Die Nachrichten liegen dann halt unverschlüsselt auf meinem Server und unverschlüsselt auf deinem Server. Wenn unsere beiden Server aber sicher sind, wenn wir uns da ordentlich drum gekümmert haben, ist auf die Art und Weise kein anderer Mensch in der Lage, unsere Nachrichten zu lesen. Also zwei Menschen, die beide ihre eigenen Instanzen betreiben, können auf die Art und Weise verschlüsselt miteinander kommunizieren. Und es ist no third party involved und es ist alles am Weg verschlüsselt. Das ist so immerhin, das ist so der immerhin Use Case. Okay. Aber es gibt natürlich auch viele andere Szenarien. Viele Leute wollen einfach nicht die eigene Instanz betreiben, sondern lassen es betreiben, klicken sich wo einen Account in einem Netzwerk, das ihnen passt. Das nächste Thema, großes Thema hier auf der Privacy Week, aber auch natürlich generell im Internet, Thema Tracking. Wie schaut es damit aus? Wo werden die Daten, die wir miteinander kommunizieren, getrackt? Im Allgemeinen landen sie am Schluss natürlich in der Datenbank vom Webserver und auf den endgültigen Endgeräten. Also dort sind einmal zwei Locations. Wahrscheinlich in Serverlog, wenn wir das nicht abgedreht haben, zumindest die Metainformationen dazu. Wenn wir es über Webseiten gemacht haben, dann liegen in den Browsern noch Cookies herum. Und wenn es eine Mastodon-Instanz ist, dann wird das Ganze, wenn dort Elasticsearch noch als Suchmaschine dahinter installiert ist, landen die Daten auch noch dort. Kann wie gesagt auch der eigene Server sein mit dem Elasticsearch, aber nichtsdestotrotz auch landet er dort. Im Allgemeinen findet man zurzeit keine Tracker, wie man es kennt von Facebook und Co., dass man sieht richtig mit zusätzlichen Cookies oder Scripts und so weiter, dass die Daten da irgendwie noch abgesaugt werden. Das macht eigentlich niemand, aber es ist nicht unterbunden, sagen wir es so. Thema Authentizität, also wenn wir jetzt miteinander kommunizieren im Nachhinein dann, wie ist das? Kann ich sicher gehen, dass ich wirklich mit dir kommuniziere oder könnte das auch irgendein anderer sein oder eine andere sein? Theoretisch schon, nicht? Wenn der Rechner von jemand anderem übernommen worden ist, aber das Problem hat man eigentlich fast immer, dass wenn der andere Server von wem anderen übernommen worden ist, also so eine richtige harte Authentizität oder eine harte Sicherung gegen Identitätsdiebstahl aufgrund dessen, welche Schlüssel da jetzt in den Applikationen liegen würden, gibt es eigentlich nicht. Werbung ist nicht üblich, sagen wir so, aber niemand wird daran gehindert. Einfach tut's, ein neues Wort, das ist das entsprechende zu den Tweets von Twitter, also die Nachrichten heißen dort tut's. Das kommt von dem Mastodon. Das Mastodon ist ja ein ausgestorbenes Tier, das sowas wie ein prähistorischer Elefant ist. Das heißt, man stellt sich vor, der hat getrötet, auf Englisch getutet. Also Englisch heißt das Ding tut und im Deutschen heißt das Ding tatsächlich tröt. Genau. Also jeder kann natürlich trotzdem in diese Tuts Werbung reinschreiben. Das wird nicht unterbunden. Ich bin noch nicht über extreme Werbung gestolpert und verwende das jetzt doch seit einigen Monaten recht intensiv. Zusätzlich gibt es die Möglichkeit, sensiblen Inhalt zu kennzeichnen. Also ich könnte Werbung in einen Tut hineinschreiben und diesen Tut als Werbung kennzeichnen. Und ihr könnt eure Clients so einstellen, dass alles, was mit Werbung gekennzeichnet ist, einmal eingeklappt ist. Das heißt, ihr werdet nicht belästigt, solange ihr nicht auf das wirklich explizit auf das Werbungstext draufklickt, solange klappt das nicht aus. Das ist immerhin ein ganz nettes Feature, sowas gibt es bei Twitter nicht. Also für sensible Inhalte gibt es so eine Möglichkeit, die Sachen einzuklappen. Im Allgemeinen sind keine Firmen involviert in dieses ganze Spiel, also das Protokoll ist offen, die Software ist von Privatpersonen und Gruppen von Personen entwickelt, wo keine explizite Firma dahinter steht. Wieder Gegenbeispiel muss nicht so sein, Pavu.net ist die größte Instanz, die in Japan läuft mit 300.000 Usern, das ist einfach eine Firma. Ich weiß nicht, wie das Revenue-Modell aussieht. Wenn man jetzt sicher gehen will, wie ist denn das? Wenn ich mit da so bei einem dieser Dienste so einen Account klicke, wie finde ich das raus? Terms and Conditions lesen, also die Bedingungen lesen, die einem dargestellt werden bei der Anmeldung. Zugegeben, ich habe sie erst jetzt im Nachhinein beim Vortrag vorbereiten gelesen, wie das denn aussieht beim ersten Service, wo ich mir so einen Account geklickt habe, beim Mastodon Social, ist eigentlich relativ erschütternd, was die sich im Prinzip alles offen halten in den Terms and Conditions. Gibt es auch den Link hinten. So viel zum Thema Privacy. Dann der Fall Will Wheaton ist ein bisschen durchs Internet gegangen. Ich weiß nicht, ob ihr das mitgekriegt habt. Will wer? Der Will Wheaton ist ein Schauspieler, das ist der Wesley Crusher aus Raumschiff Enterprise. Also wer aus der Raumschiff Enterprise Generation ist, der eine Junge, der vorn gesessen ist, das war der Will Wheaton. Und da gibt es einen Fall rundherum, der hat auf Twitter schon für Aufsehen erregt, dass er auf Twitter gemobbt worden ist, durchaus auch aufgrund von Sachen, die er im Internet gemacht hat, nämlich auf Twitter gemacht hat, so dass er von Twitter weggegangen ist und er ist geflohen sozusagen in das Fediverse zu Mastodon, zu einer gewissen Instanz. Und das Verhalten, das Internet vergisst ja nicht. Das heißt, auch die User auf Mastodon haben das herausgefunden, im Endeffekt, was es damit auf sich hatte. Ich gehe da gar nicht auf die Details genauer ein. Schlussendlich haben 60 Personen ihn dem Admin der Instanz gemeldet. Also das ist ein übliches Vorgehen, wenn sich jemand auf einer Instanz nicht ordentlich verhält, dann meldet man das dem Admin oder der Admin. Und 60 Personen haben das gemacht innerhalb eines Tages. Und daraufhin hat der Admin von der Instanz gesagt, gut, das ist mir zu heiß. Den User deaktiviere ich. Und das hat natürlich die ganze Sache dann wirklich wieder zum Hochkochen gebracht. Will Wheaton hat schlussendlich diese Mastodon-Instanz verlassen und hat am Schluss dann gesagt, er geht jetzt überhaupt aus diesem ganzen Social-Net-Kram raus, ihm reicht das ganze Mobbing. Wie gesagt, das Ganze hat eine Vorgeschichte von ihm auch, die ich nicht werten will. Ihr findet dazu auch wieder im Link einerseits einen Blogpost von Will Wheaton selber, wo er seine Lage beschreibt, aber auch von auf The Verge ist ein ganz guter Artikel, der das ein bisschen allgemeiner beschreibt. Und von einer Bloggerin gibt es einen guten Artikel, der das auch beschreibt. Wenn ihr die drei Sachen lest, dann habt ihr sozusagen das Statement für ihn, das Statement gegen ihn und von der Verge ein bisschen ein Statement mittendrin und könnt euch dann daraus ein bisschen eure eigene Meinung bilden, habe ich mir gedacht. Kurzzusammenfassung: Technologie löst keine Konflikte, keine sozialen Probleme. Also das ist nicht zu erwarten, dass die Sachen, die auf Twitter, Facebook oder sonstigen passieren, im Fediverse auf Dauer nicht passieren werden. Das ist eine Frage der Größe der Userbase, ob das sowas passiert. Hauptunterschied ist, wie gesagt, meistens sind keinerlei Firmenrichtlinien involviert, wie bei Facebook, dass es ja da Terms and Conditions genau gibt. Das heißt, es geht eher nur meistens um Terms and Conditions von der Community, wie die das gern hätte. Punkt 3, Hands-on. Ich habe euch versprochen, ich zeige euch, wie das ist, wie viel Aufwand das ist, so eine Instanz zu installieren. Wie gesagt, ich habe mir das Pleroma hergenommen. Warum? Ganz einfach, mit 32 Euro seid ihr schon live dabei, weil das kostet ein Raspberry Pi, den man sich auf Amazon klickt. Das ist natürlich ein bisschen eine verkürzte Darstellung, weil man braucht wohl einen Monitor und man braucht eine Tastatur und man braucht einen Internetzugang. Aber ich habe mir gedacht, das ist ein schöner Tagline, mit 32 Euro seid ihr dabei. Aber es stimmt natürlich nicht ganz. Aber kurz Zusammenfassung, es braucht echt wenig Ressourcen. Der Server, auf dem das dann, mein Server, auf dem das Ding läuft, verbraucht zurzeit 200 Megabyte. Also das ist wirklich wenig. Ein Raspberry Pi hat 1 Gigabyte. Und auf dem Server laufen noch andere Sachen. Da läuft der Wetterstation nämlich auch noch drauf. Also Größenordnung rein für den Pleroma-Kram, sage ich jetzt, sind 120 Megabyte. Und da geht es dann natürlich rauf mit der Anzahl der User. Aber es ist wirklich echt sehr kompakt für so ein mächtiges Service. Das hat mich ziemlich begeistert. Und es hat, wie gesagt, in der Anleitung, wie wir gesehen haben, relativ wenige Moving Parts. Und da heißt es, netter zu installieren. Wie gesagt, ich bin so ein Elixir Phoenix Entwickler, da heißt es natürlich ein bisschen biased, alles was ich da sage. Was braucht man? Ein Betriebssystem auf dem Rechner, ein Webserver, eine Datenbank, aktuelles Elixir, das kann man sich runterladen. Die detaillierte Schritt für Schritt Installationsanleitung ist wieder unten in der Linkliste. Git, weil man muss von GitLab den Code auschecken. Man braucht OpenSSH und OpenSSL. OpenSSH wohl, um auf den Rechner draufzukommen. OpenSSL fürs HTTPS. Certboard, das ist das Skript für Let's Encrypt, dass man sich da das Zertifikat runterlesen kann. Man legt sich einen User an, klont das Repo herunter, installiert die Abhängigkeiten, lässt sich eine Konfiguration erstellen. Da schaut man einmal in das File rein, schaut, wie will ich meine Instanz nennen und so weiter. Also da trägt man eine Datei ein paar Sachen rein, lässt sich die Datenbank generieren, das ist wieder ein Kommando. Lässt sich die Datenbankstruktur generieren, wieder ein Kommando gewesen, und startet einmal das Pleroma und schaut, ob das Ding läuft lokal. Juhu, das Ding läuft, es hat wirklich auf Anhieb funktioniert. Also jetzt bin ich so etwa Aufwand gewesen, 20 Minuten oder sowas. Also wenn man mit Git umgehen kann, ist das eine einfache Geschichte. Oder das schon einmal gesehen hat. Eigentlich braucht man es wirklich nur Schritt für Schritt durchgehen. Instanz wieder gestoppt, Nginx installiert, also den Webserver installiert, das Zertifikat installiert, habe ich auch schon mal vorher gemacht gehabt, Nginx gestartet und geschaut, ob das Pleroma läuft. Ja, lief auch. Also jetzt mache ich irgendwo so bei 30 Minuten, 35 Minuten, so in der Größenordnung. Was noch? Wenn der Rechner runterfährt und ich ihn wieder starte, soll das Ding von selber hochkommen, dieses Pleroma. Das heißt, ich möchte es als Service laufen haben. Also ein Systemd-Service, kann man sich die Konfiguration auch erzeugen lassen. Das kommt auch mit dem Paket mit, so ein kleines Skript. Man passt diese eine Datei wieder an und schaut, ob das genauso ist, wie man das haben will. Startet das Service, damit läuft das auch. Aber noch hat es keinen User. Dann legt man den ersten User auf der Kommandozeile an, sich selbst im Allgemeinen, und macht sich selbst zum Moderator. Moderator bedeutet, man kann andere Tweets zum Beispiel löschen, man kann andere User deaktivieren. Also die Moderator-Person ist quasi der Admin von dieser Instanz, von den Daten dort. Nächstes Thema ist Backup. Also ich hätte es gern, wenn mir das Ding einmal abraucht, dass ich es dann auch wieder regenerieren kann. Also ich habe ein Skript installiert, was mir die Datenbank wegsichert und was mir die Konfigurationsdateien wegsichert. Es ist im Prinzip nichts Pleroma-spezifisches, das lässt man sich einfach mal generieren. Und dann noch, das hat man ja auch schon als Thema, die Terms of Services hinterlegt. Habe überlegt, wie machen wir das jetzt? Lass ich mir was selber einfallen, das ist vielleicht nicht so eine gute Idee, da habe ich nicht so die Erfahrung damit. Ich habe angeschaut, was machen große Instanzen. Habe mir insbesondere eine große Instanz zum Vorbild hergenommen, die ich für vertrauenswürdig halte, habe mir das durchgelesen, hat alles sehr vernünftig geklungen, konnte ich mich komplett damit identifizieren, habe das als Terms of Services auch bei mir genommen. Also die damit hinterlegt, die wird den Usern bei der Registrierung angezeigt. So, damit ist das Ding installiert und läuft, super. Um was muss ich mich jetzt dauernd in der Laufe der Zeit kümmern? Ich muss dafür sorgen, dass neue User Accounts kriegen. Man könnte es so offen gestalten, dass sich jeder registrieren darf. Mit Verlaub, das würde ich nicht empfehlen. Also, dass sich da beliebige Leute, beliebige Accounts auf euren Servern anlegen, würde ich euch nicht raten, sondern ich würde das doch über Einladungen handeln. Also das Einfachste ist, man erzeugt sich Anmeldelinks und diese Anmeldelinks verteilt man dann an die Personen, denen man genug vertraut, dass sie als User auf der Instanz keinen groben Unfug anstellen. Eventuell User, die das Passwort vergessen haben, das Passwort zurückzusetzen. Im Prinzip ist das wieder so ein Anmeldelink für ein neues Passwort generieren. User löschen, User deaktivieren. Sicherheitsupdates einspielen, wie bei jeder Software, die man bei jedem Service, das man betreibt, sowohl für das System selber, das ist üblicherweise aus dem Paketmanager, auch für die Applikation. Wie gesagt, die ist aus einem Git-Repo gekommen, das heißt wieder das Git-Repo drüber klonen. Das Backup sollte man immer wieder mal testen, auch eine gute Idee. Und dann das spannende Thema Moderation. Je nachdem, wie viele User man hat und wie sehr man den Usern vertraut, schlussendlich ist man hier ein Servicebetreiber. Jetzt hängt es von der Gesetzeslage im jeweiligen Land ab. Wenn sich die User nicht der Gesetzeslage des Landes gegenüber entsprechen, kann man natürlich auch als Administrator im Prinzip da zur Verantwortung gezogen werden, vor allem auch von anderen Usern. Also was ist, wenn ein anderer User das Verhalten eines Users meldet. Also das sind so die kontinuierlichen Tasks. Ja, Thema Accounts. Ich habe vorher gesehen, dass relativ wenige Leute aufgezeigt haben. Das heißt, relativ viele hierherinnen haben keinen Account. Und ich habe jetzt mittlerweile euch schon komplett abgecheckt. Ihr seid vertrauenswürdige Menschen. Das heißt, ich habe Accounts für euch angelegt. Das sind so 60 Zeichen URLs. Die wollt ihr garantiert tippen, nicht? Kann ich mir vorstellen. Nein, wollt ihr wahrscheinlich nicht tippen. Die Geschichte funktioniert so. Ich habe einfach QR-Codes damit erzeugt. Also wer will, kann sich so einen Zettel nehmen und die anderen Zettel dann einfach weitergeben, bitte. Und hinter jedem verbirgt sich ein Account. Sollten das zu wenig sein, kann man mich auch im Nachhinein kontaktieren. Diese Instanz wird nicht bis ins Jahr 2050 wahrscheinlich laufen, das ist im Prinzip ein Versuchsballon, aber zum Rumspielen reicht es auf jeden Fall. Das ist jetzt so ähnlich wie eure erste E-Mail-Adresse. Ihr habt wahrscheinlich eure erste E-Mail-Adresse auch nicht mehr am Laufen, weil es wahrscheinlich den Provider nicht mehr gibt oder ihr wahrscheinlich nicht mehr an der Uni seid oder an der Schule, wo ihr das gekriegt habt. Du hast ja noch ein Hörer hierherinnen, sagt gerade, na, vielleicht läuft die noch. Eine der ersten Adressen läuft noch. Also, damit könnt ihr ein bisschen rumspielen und ihr könnt dann einfach auf die Webseite pleroma.panoptikum.io gehen. Da wäre es das Webinterface. Es gibt noch ein zweites Webinterface. Manche Leute mögen das von Pleroma nämlich nicht so. Mit Pleroma installiert sich automatisch ein zweites mit, nämlich das von Mastodon. Also wer das von Mastodon vielleicht gewohnt ist, kann auch das von Mastodon verwenden, indem er einfach hinten /web dran schreibt. Das spricht ja alles ActivityPub. Diese Interfaces sprechen alle nur ActivityPub. Daher funktionieren die kreuz und quer. Und man kann auch im Prinzip vom Smartphone sich gegen das verbinden, indem man eben Account und Passwort dann eingibt, dass man da zuerst einmal im Web gesetzt hat. Gut. Disclaimer zum Thema Selbsthosting. Redundanz ist eine relativ schwierige Geschichte. Also wenn man absolute Ausfallsicherheit haben will, ihr werdet also erleben, sollte der Server mal abbrauchen, wird es eine Zeit brauchen, bis er wieder hergestellt ist aus dem Backup. Und tendenziell wird er wahrscheinlich hergestellt werden, nicht mit der letzten Sekunde der Daten, sondern mit dem, was in der Nacht vorhergestellt worden ist. Wirklich redundant ist das bisher schwierig zu erreichen. Und es ist die Frage, ob man sich diesen Aufwand antun will. Aber ihr habt es gesehen, es ist machbar. Admins können alle Nachrichten lesen, seid euch dessen bewusst. Also ich könnte alle eure Nachrichten lesen, ich habe kein Interesse daran, aber es ist möglich. Und vielleicht ist es besser, sich eine Instanz zu suchen mit Userinnen ähnlicher Interessenslagen. Also das ist auch ein Phänomen, das man hier sieht, dass es Server gibt, die zu gewissen Communities gehören. Wisst ihr, Privacy Week hängt ein bisschen am C3W, hängt ein bisschen am CCC, es gibt eine CCC-Instanz de facto. Vielleicht ist das dann eure richtige Instanz. Aber wie gesagt, es gibt, wie habt ihr vorher gesehen, es gibt fast 2000, es gibt auch eine Liste dann wieder in der Linkliste von den freien Instanzen. Unterschiedliche Instanzen handeln das unterschiedlich, wie man zu Login-Links kommt. Es spricht überhaupt nichts dagegen, mehrere Accounts zu haben. Habt ihr ja wahrscheinlich beim E-Mail auch. Also es ist im Gegensatz zu Facebook oder Twitter, dass man das durchaus mit mehreren hat. So, jetzt hätte ich hier noch ein Kapitel. Da werde ich relativ kurz nur drüber gehen. Wie viel Aufwand ist, so einen Service zu schreiben? Konkrete Beispiele sind immer gut. Ich habe euch von dem Panoptikum erzählt. Das ist eine Podcast-Datenbank, die ich da mache, und ein Podcasting-Social-Network, wobei relativ wenig Social-Network da noch drinnen ist. Und ich mir eben gedacht habe, vielleicht kann ich da ein bisschen Pleroma, Mastodon integrieren. Und habe mir gedacht, es wäre hübsch, zu jedem Account und zu jedem Podcast für die entsprechende Person und den entsprechenden Podcast das Widget einzublenden mit genau den Tweets, das waren diese Tweets, von Pleroma oder Mastodon. Kann doch nicht so viel Aufwand sein. Ihr kennt es ja von Twitter auch immer wieder auf der Webseite, vom Blog zum Beispiel rechts noch eingebettet, die letzten Tweets. Nicht? Und genau so bald wollte ich nachbauen. Haben wir gedacht, das ist wenig, das sollte geschwind vor der Privacy Week sich noch ausgehen. So soll das Ding dann aussehen. Und tatsächlich, wie ihr seht, das ist kein gefakter Screenshot, sondern das ist wirklich ein Screenshot. Ich habe es also zum Laufen gebracht. Das ist also von meinem Account dann die letzten Tweets, die ich da bei der Präsentationanlage gemacht habe. Also man kann es durchaus machen. Man gibt also rein die eine Adresse und von der Adresse sollen dann alle gezogen werden, alle Daten. Also als erstes muss ich von der Adresse aufs Profil schließen. Da gibt es diesen Dienst Webfinger, haben wir halt schon mal drüber geredet, aber eigentlich braucht man in Wirklichkeit gar nicht, weil sowohl Mastodon als auch Pleroma halten sich an den gleichen Standard. Man kann also relativ locker erraten, wie dann der URL aussieht, wo man das öffentliche Profil findet. Und aus dem öffentlichen Profil, da steht im Prinzip euer Name drinnen, der Username, der Link zum Foto, nicht? Foto kann man auch immer hochlassen, so ein kleines Bildchen, steht auch drinnen die Outbox. Outbox klingt ein bisschen wieder so wie E-Mail. Outbox sind die öffentlichen Nachrichten, wirklich die öffentlichen Nachrichten. Und ich will ja auch nur die öffentlichen Nachrichten, klarerweise. An andere käme ich auch gar nicht ran. Alles andere ist ja geschützt hinter Passwort bzw. Authentifizierung. Und wir wollen noch unterscheiden zwischen Tuts und Boosts. Nicht? Habt ihr gesehen, bei manchen ist mein Bildchen vorn oder bei den meisten, aber hier ist nicht mein Bildchen vorn, sondern das von dem, das ich retweetet habe. Retweeten heißt hier boosten. Das heißt, das unterscheiden wir auch. Und die Profilbildchen sollen kommen und auch richtig dargestellt werden. Und das Ganze sollte auch gecached werden, damit das halbwegs effizient ist, weil sonst wird da 1, 2, 3, 4, 5 Mal das Bildchen geladen und 5 Mal geschaut, ob mein Name Stefan Haslinger ist oder was anderes. Das wäre relativ ineffizient. Das sind so die ersten Schritte. Dann muss man die Tweets holen von dieser Outbox. Dann muss man die entsprechenden Profile nachlesen, wenn es Boosts waren. Von den Bildchen müssen wir auf die URLs kommen, dass wir die einbetten können. Und dann müssen wir daraus ein HTML bauen. Eigentlich ganz einfach. Also, wir können keine Tweets erstellen, wir können nichts liken, wir können nichts selber boosten, wir können uns nirgendwo authentifizieren, es gibt keinerlei Serverfunktionalität. Es ist also nur relativ wenig jetzt hier von ActivityPub, was ich da implementiert habe. So das Minimum, was ich mir gedacht habe, was ich machen kann. Aber eine Anforderung schon, egal ob Sie einen Pleroma-Account oder einen Mastodon-Account einwerft, es soll funktionieren. Das klingt jetzt vielleicht paradox, weil die sprechen doch das gleiche Protokoll. Es ist also kaum was zu tun. Nämlich Web-Requests an diese Server machen, das Parsen, was da zurückkommt, das Ganze hübsch darstellen und ein HTML draus machen. Und wenn man sich das anschaut, ich habe das in diesem Elixir geschrieben, das Holen von den Daten sind 16 Zeilen Code, wirklich nicht schlimm. Hinter dem Link findet ihr den Quellcode, falls ihr da reinschauen wollt. Das Parsen, also was da zurückkommt, ist JSON, dass ich das entsprechende raussuchen, sind 34 Zeilen, das dann halbwegs hübsch darstellen, sind 117 Zeilen und HTML draus machen, sind 26 Zeilen. Also alles zusammen sind wir bei 160, so irgendwas unter 200 Zeilen. Code. Das ist also wirklich nicht arg schlimm. Allerdings, ich habe angefangen zu programmieren, das ist jetzt 1,5 Wochen her, die ersten Requests abgesetzt und eigentlich ist nichts zurückgekommen. Also es ist schon was zurückgekommen, es war aber HTML und nicht JSON. weil ich gelernt habe, dass sie sich nicht an die Protokolle gehalten haben und nicht die Header haben wollten, die eigentlich im Protokoll stehen, sondern das ist der Richtige. Und sie haben auch unterschiedliche Datenstrukturen, nämlich einmal steht es im Actor drinnen, der Boost, einmal steht es in Attributed to. Und bei Pleroma stehen auf der ersten Seite schon in der Outbooks schon die erste Seite der Tuts und im Mastodon nicht. Also das ActivityPub ist eigentlich schon ein Standard, aber er kann sehr unterschiedlich interpretiert werden. Und das ist so ein bisschen der Haken an der ganzen Geschichte. Wie viel Aufwand ist es? Wie gesagt, ich bin relativ schnell drauf gekommen, dass Caching eine gute Idee wäre. Da habe ich einen Teil neu geschrieben dann. Man muss sich natürlich in das ActivityPub einlesen, aber ich würde sagen, das lest ihr in einer Stunde, habt ihr den Standard gelesen, das ist nicht so schlimm. Man braucht was für JSON-Parsing und Web-Requests, entweder kannst du die Sprache oder ihr braucht Bibliotheken dazu. Ihr müsst euch in diese JSON-Strukturen, die dann wirklich zurückkommen, da ein bisschen einlesen. Das ist am Anfang vielleicht ein bisschen gewöhnungsbedürftig, aber nicht schwer. Man muss immer wieder Links nachlaufen. Also oft einmal habe ich dann die Antwort, aber da steht dann drinnen, wo wirklich die Antwort steht. Also das nenne ich das Links nachlaufen. Und es gibt, wie gesagt, ein bisschen Unterschiede zwischen Pleroma und Mastodon, sodass man schlussendlich sagen kann, so in der Größenordnung 10 Stunden war es von nie in ActivityPub reingeschaut, bis hin zu das Widget war fertig. Also ist nicht furchtbar, aber ehrlich gesagt, war doch mehr Aufwand, als ich eigentlich gedacht habe bei einem Standard. Ja, damit bin ich einmal quer durch. Es gibt einen Anhang, wie gesagt, mit der Linkliste, mit noch ein paar Tipps dazu und mit einem Beispiel Response, wer sich da ein bisschen einlesen will. Und ja, die Präsentation ist online und mich kann man auch im Nachhinein gerne kontaktieren. Und das war's. Danke.
Herzlichen Dank. Gibt es Fragen dazu? Wir haben nur mehr ein Mikrofon.
Ja, herzlichen Dank für den interessanten Vortrag. Meiner Meinung nach ist diese Federated Social Network Variante relativ gut geeignet für Verlage oder ähnliche News Outlets wie beispielsweise Heise. Denen würde ich irgendwie, oder da würde ich mir wünschen, dass die eine eigene Instanz betreiben, um einfach diese Kredibilität, was quasi dieses Verified Sein beim Twitter darstellen sollte, zu erhalten. Gibt es da schon irgendwelche Beispiele, dass irgendwelche Medienhäuser sowas?
Also ich kenne bisher keine Beispiele dazu, es geht natürlich und sie könnten das auch sogar so handeln, dass der Server sich dann nicht zu anderen Servern verbindet. Also sie könnten das quasi als geschlossene Community, also offen meiner eigenen Community gegenüber, aber geschlossen allen anderen Menschen gegenüber. Also man muss es auch nicht föderiert betreiben, man kann auch eine Instanz Standalone betreiben, das wäre durchaus auch eine Option. Statt eines Forums oder statt einer anderen Diskussionsplattform kann man da drinnen quasi sowas wie Bloggen machen und da drinnen sich dann Kommentare von den Usern abholen. Man hat aber natürlich die Thematik, die User brauchen Accounts, sonst können sie da nicht rein. Also irgendwie müssen sie eine Möglichkeit haben, sich Accounts zu klicken und die User müssen willig sein, dass sie sich diese Accounts anlegen. Nicht?
Weitere Fragen?
Kennst du einen guten Weg, wie man Push-Notifications auch zum Laufen kriegen kann irgendwie, also auf Smartphones, gibt es da irgendwas, was gut funktioniert?
Wobei ehrlich gesagt eigentlich ganz froh bin, dass ich keine kriege. Also ich bin eher der Mensch, der gerne die dann aufmacht und nicht belästigt wird. Also es gibt keinen Standard eigentlich dafür zurzeit innerhalb vom Fediverse, soweit ich weiß. ActivityPub ist eigentlich nicht für Push vorgesehen, soweit ich weiß.
Okay, und nur kurze Nachfrage.
Aber es ist halt Polling dann, nicht? Also das Ding kann alle, der Client kann alle 10 Minuten pollen oder der könnte auch alle Minute pollen, wäre auch okay, nicht? Also das war der Request.
Okay, und die Zahl die Gesamtzahl der Server, wo kommt diese Information her? Wo?
Fediverse.space, da kann man sich selber registrieren und weiterhin grasen die dann auch ab. Gibt es auch dann unten den Link und können wir da auch schauen, da haben wir irgendwo die Linkliste. Es gibt ein zweites auch noch, also es gibt zwei Services, die das sammeln. Und es gibt auch, das ist vielleicht auch eine ganz interessante Geschichte, es gibt auch die Möglichkeit, andere User von Twitter zu finden, die sich dort registriert haben in einem Service. Also wo kommen meine Freunde wieder sozusagen in mein Netzwerk herein? Da gibt es einige so Services.